ist ein Spoiler-Special. Ta-ta-ta-ta! Das ist das Erste. Wir haben nämlich keinen Bock, um den heißen Brei rumzureden. Und ich wurde ja auch erst kürzlich in unserem Bandchat angemacht, dass ich gespoilert habe. Und das macht mir nichts aus. Ich erwarte von euch, dass ihr diesen Film geguckt habt. Und wenn ihr hier draufgeklickt habt, habt ihr den Film nicht geguckt. Ist das euer Problem? Wirklich, kann euch nicht helfen. Sandro, du machst mit, ne? Wir spoilern jetzt gleich hart, weil wir einfach normal drüber reden wollen. Und dieses Wischiwaschi von einigen da draußen, die dann sagen, oh, soll ich sie jetzt Madame X nennen, die da reingewatschelt ist oder nicht? Und dann, ja, das gibt, also ich finde das total nervig.
Es ist nervig, also in zweierlei Hinsicht. Einmal bei sowas, dass sich Leute mittlerweile bei sowas wie Oppenheimer oder Odyssey aufregen, dass gespoilert wird. Ich bin gesagt, Leute, das ist, ja, okay, alles klar. Sollte man schon wissen, was da so grob passiert, aber okay, alles klar, der Zyklop kommt. Ja, und auf der anderen Seite. Der hat ein Auge nur. Und auf der anderen Seite halt bei diesen MCU-Filmen, es ist ja nicht bei allen so, aber gerade auch bei dem wieder, es geht mir halt furchtbar auf den Sack, weil man müsste theoretisch jeden Trailer und Fernsehclip gucken, um zu schauen, welcher Cameo wird jetzt schon verraten. Ja. Dann, oh, Florence Pugh ist auf der Premiere, darf ich jetzt darüber reden, dass Yelena vorkommt oder nicht? Oder ist sie nur da, um einfach hübsch auszusehen? I don't fucking know. Also ich wusste ja nicht mal eine Zeit lang, dass der Hulk vorkommt. Ich habe nur gesehen, dass Bruce Banner vorkommt. Und wo fängst du dann an und wo hörst du auf? Und deswegen, ich habe es ja jetzt schon gesagt und Mo hat es ja auch gesagt, machen wir heute einfach ein kleines Mini-Spoiler-Special dazu.
Ja, also mir geht's nämlich genauso. Ich habe vorhin tatsächlich nochmal schnell geguckt. Es gibt 4 Trailer offiziell und dann habe ich mir den letzten angesehen und dachte, ihr wollt mich doch echt verarschen. Der letzte ist dann irgendwie der 4. Trailer für den neuen Film oder einer, den ich gefunden habe. Und der ist irgendwie 3,5 Minuten lang und 2 Minuten davon ist aus den ersten beiden Filmen zusammengeschnibbelt.
Ja, es ist ja auch so, dass sie die Trailer manipulieren mittlerweile und Figuren rausnehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass Sadie Sink im Trailer nur eine Kapuze auf hat, damit man im Trailer sie nicht erkennt. Also es ist abstrus.
Ja, ja, ist es. Also wir haben jetzt schon 2, 3 Namen gesagt. Das ist jetzt für denjenigen, der oder die diesen Film schon gesehen haben, keine Überraschung. Wir gehen jetzt ein bisschen rein. Wir hoffen, wir haben damit Spaß. Und wenn ihr den noch nicht geguckt habt, dann geht den doch einfach gucken, kommt hinterher wieder. Und dann könnt ihr uns ja auch sagen, was ihr davon gefunden habt. So wie ich dich kenne, willst du von mir wissen, ob ich Spider-Man mag in der Reinkarnation mit Thomas aus Holland.
Jetzt tust du wieder so, als hätten wir das nicht vorher gerade besprochen. Aber ja, das ist eine gute Idee, Mo. Erzähl's mir doch mal. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Ich habe so eine Erinnerung, dass du immer ein bisschen geschimpft hast auf die Tom Holland Spider-Man-Filme.
Naja, Tom Holland ist nicht mein Favorit. Das wäre immer noch Andrew Garfield tatsächlich. Ich mochte den gerne, wenn er auch nicht die besten Filme bekommen hat, leider. Den besten Film hat halt, wie heißt der andere, Tobey Maguire gekriegt und der war auch für mich immer so ein Wimp irgendwie. Ich kann mich mittlerweile dran gewöhnen. Ich finde ihn nicht schlecht, das ist schon okay. Aber ich erwarte hier von ihm auch schauspielerisch nicht besonders viel Großes, weil du das bei so einem Charakter auch kaum machen kannst. Die Leute haben eine ganz klare Vorstellung davon, was ihr Spinnenfreund tun soll und was er lassen soll. Und das ist dann zum Teil geprägt durch Comics. Ich glaube aber tatsächlich, ehrlicher wäre zu sagen, zum Großteil geprägt von Games. Gerade die Games in den letzten 10 Jahren oder so, die da rausgekommen sind, sind ja auch wohl bei diesem Film wohl maßgeblich irgendwie so ein bisschen Teil der Inspiration gewesen, was auch total fein ist. Ist mir lieber, dass jemand sagt, ich spiele Spider-Man die ganze Zeit auf irgendeiner Konsole, als mir wirklich in 2026 mir noch zu erzählen, dass er seit den 80ern schon Comics liest. Also dieses blöde Gelüge andauernd, und denke ich mir auch immer, ja, ganz genau, deswegen wisst ihr das auch immer alles. Ihr habt euch das auch nur vorher angelesen. Das merkt man auch immer sofort. Es gibt so ein paar Threadlines in den wirklich frühen Comics oder sowas, die viel spannender zu erzählen wäre als alles, was wir bisher gesehen haben. Ne, es gibt ja diese eine Arc, wo es Spider-Man zweimal gibt, einmal so wie Renegade Walker auf der Flucht und sowas. Das wäre doch auch mal ein spannender Film. Nee, wir kriegen halt immer so die üblichen 6 Verdächtigen und das zeigt ja eigentlich auch schon alles. Ich bin fein mit ihm. Ich finde ihn nicht den größten Schauspieler der Welt. Das kann ja vielleicht noch kommen. Der ist ja noch ziemlich jung. Ich habe erst vor kurzem eine Serie mit ihm gesehen und da hat er mir sehr, sehr gut gefallen, weil er da einen ganz ambivalenten Charakter gespielt hat. Und insofern, da ist einiges in dem drin.
A Crowded Room? Oder?
Ja, genau.
Ich erinnere mich, das habe ich mal angefangen, ist mit Amanda Seyfried, ne?
Ja.
Oder verwechsel ich das? Ja. Irgendwann habe ich es dann nicht beendet. Ich weiß aber nicht, ob das einfach daran lag, dass mir das wöchentliche Release auf den Sack ging oder die Geschichte. Ich glaube, da fand ich ihn auch ganz gut. Er war ja auch in Devil All the Time tatsächlich, vor ein paar Jahren schon. Fand ich ihn auch cool. Also das war ja so seine erste ernste Rolle. Also wenn ich jetzt den Arm ausstrecken würde, dann hätte ich tatsächlich ein paar Spidey-Comics hier zur Hand. Aber ich bin auch weit davon entfernt, da jetzt jede Also es ist halt völliger Bullshit, ne? Also da jede Anspielung zu erkennen. Wobei ich tatsächlich in dem Film, es gab ein paar so berühmte Comic-Cover, die sie einfach nachgestellt haben in so Montagesequenzen. Das ist mir dann auch aufgefallen.
Das meine ich auch nicht. Das ist ja auch total fein. Ich
das ist
hier
cool,
auch,
ja.
Ich habe hier auch Spider-Man-Comics, aber ich würde mich doch nicht hinstellen und sagen, ich möchte meinen Spider aus den Comics. Ich bin deutlich älter als Gottes du. Willen. Die Comics, die ich gelesen habe, weißt du, und das ist auch überschaubar, weil die Scheißdinger waren immer schon teuer.
Ja, und
ich habe gebrauchte Comics gekriegt.
Erstens das, und es gibt auch so viele Inkarnationen. Ich habe zum Beispiel einen, wo Peter Parker halt 50 ist. Das finde ich sehr interessant. Ja. Da haben sie bei Into the Spider-Verse ja drauf angespielt. Mhm. Es wird ja im Prinzip immer wieder diese Highschool- und College-Story erzählt. Meiner ist tatsächlich Tobey Maguire. Also ich finde die drei halt sehr in sich geschlossen cool. Ich mag aber auch diesen Sam Raimi-Stil. Und er kam... Ich meine, ich war 13, als der erste Film rauskam. Das hat mich halt total geprägt. Ich fand die mit Andrew Garfield aber auch cool. Lustigerweise mochte ich den zweiten mehr, weil der sich ein bisschen was traut. Und das hatte auch einen Impact, finde ich. Und bei Tom Holland ist es aber so, ich finde, er ist ein cooler Spider-Man und ich mag ihn immer tatsächlich sogar mehr in den Filmen, also in den Avengers-Filmen. Oder wenn er mit, weil er ist ein cooler Spider-Man, der einfach ein Avengers-Spidey ist. Er ist so, hat einen guten, gute Connection zu Doctor Strange oder auch zu, na, vor allem Iron Man irgendwie. Das war eine coole Buddy-Cop-Dynamik. Und in seinen eigenen Filmen fand ich es aber immer relativ schlecht, was eben auch an diesem MCU liegt, weil man immer 18 Charaktere noch mit reinbringen muss und sich erklären musste, warum kommt jetzt Iron Man nicht gerade um die Ecke oder meistens kommt er ja auch um die Ecke. Er ist ja eigentlich ein Juniors Iron Man am Anfang und das hat mich schon ein bisschen genervt. Obwohl ich Michael Keaton zum Beispiel toll fand, ich fand auch Jake Gyllenhaal als Mysterio ist eh mein Lieblings-Spider-Man-Bösewicht. Das waren coole Ideen. Der letzte war dann halt so ein absolutes Fanfiction-Meisterwerk. Ich kann mich nicht lossagen davon, dass ich begeistert war, als ich den im Kino gesehen habe, aber im Endeffekt fällt der Film schon sehr in sich zusammen. Und wenn du jetzt sagen musst, der beste Spider-Man-Bösewicht ist immer noch William Dafoe, dann hast du halt nicht viel gekocht im MCU.
Das ist auch nicht richtig die Aussage, aber gut.
Würdest du sagen, was?
Da kommen wir später noch zu was für mich. Ich denke, das kann man, ich habe mir so zwei Sätze aufgeschrieben und der eine ist mir so gut gelungen, den würde ich dir nachher vortragen.
Okay, alles klar.
Und
dann greift man das nicht vorweg. Aber insgesamt fand ich das schön, dass dieser Film zumindest mal versprach, nach dem Ende von, wie hieß er, No Way Home, wo alle vergessen haben, wer Spider-Man ist, dass jetzt und diese ganzen Gadgets ihm auch so ein bisschen weggenommen werden, dass der wieder so ein bisschen grounded ist und auch endlich mal eine New York Spider-Man-Geschichte erzählt, wie man, also wie ich sie auch kenne, so aus selbst der animierten Serie damals. Und das, würdest du sagen, der hat das erstmal eingelöst für dich oder hast du da die gleiche Hoffnung?
Ich hatte ja gar keine Hoffnung. Also,
No
Hope. Ich habe auch die ersten, die Trailer, die mir im Kino gezeigt wurden, den ich also nicht aus dem Weg gehen konnte, die haben gar nichts mit mir gemacht. Ich hatte eher da schon das Gefühl, oha, das ist aber eine ganz schöne Soße hier. Also dieses, ich bin über Jahre gefangen in diesem, ich habe alle verloren und ich komme da nicht raus, Ding. Das ist nichts, was ich nachvollziehen kann. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das sage. Das war schon auch bei Endgame der Fall, dass ich mich halt frage, wenn ihr 5 Jahre lang alle den Arsch nicht hochkriegt, dann nützt es euch auch nichts, wenn ihr die Zeit zurückdreht. Spoiler für Endgame. und hier ist das so ein bisschen ähnlich. Da hatte ich dann schon eher Bedenken, dass ich gedacht habe, naja, so. Aber du kennst ja meine Frau und meine Frau möchte einfach partout jeden Film aus diesem Genre sehen. Im Kino. Und es trennt sich auch immer weiter auseinander, was ich gut finde und was sie gut finde. Aber ich habe kein Problem damit, daneben ihr zu sitzen und zu sehen, dass sie da einfach mehr Spaß hat als ich. Das war hier auch wieder der Fall, wenngleich sie da schon auch ein paar ja, auch Querelen damit hat. Aber er hat also gar nichts mit ihm gehabt. Ich habe gar keine Erwartungshaltung gehabt und habe dann so gedacht, ja, dass er jetzt wieder einen normalen Anzug hat, wo er eine Mütze runterziehen kann und wieder hochziehen kann. Das finde ich schon ganz gut.
Oh ja, ganze ich kann diese was ist das, diese Nanopartikelmasken nicht mehr sehen, wirklich.
Nee, das ist auch, ich habe auch wirklich jetzt nochmal in Endgame reingeguckt. Und wenn du Endgame auf einem großen, mein Fernseher ist ja nicht ganz klein, weißt du ja, 4K guckst oder sowas, dann siehst du jetzt schon so, ihr habt es echt übertrieben mit den künstlichen Anzügen. Also lieber mal einen Spandex stecken, weil dann ist der Halsansatz auch richtig und all so ein Kram. Und das haben sie ja gut gemacht, das ist fein. So ein paar von den Szenen gleich am Anfang können ja reingehen da. So, ich fand das erst, die erste Montage fand ich auch gut. Ich fand die Musikauswahl gut. TV on the Radio lief da zuerst. Das ist ja eine Band, die eher nicht so viele Leute kennen. Ich finde die großartig. Und dann sehen wir halt so dieses, was mache ich denn in der Zeit, in der ich eigentlich ganz furchtbar traurig bin? Und das hat mir schon gefallen. Das hatte so ein bisschen zusammenfassend Gag, ich stürze mich in die Arbeit Ding. So, das fand ich gut. Also insofern, er hat ein paar Momente, wo ich eine Größe sehe. Man merkt auch im Drehbuch, sie haben schon versucht, was Neues zu schreiben, haben sich auch da ein bisschen was getraut. Im Ganzen ist es halt leider so, dass es für mich nicht so richtig gereicht hat. Und ich gerade, wenn ich schon meine eigene Meinung habe, bin ich immer interessiert daran, an der Meinung der anderen. Deswegen auf deine natürlich auch gleich einmal vielleicht als Satz und dann können wir ja reingehen so richtig. Ich gucke mir dann aber auch viele Kritiken aus den Staaten an und von den üblichen Verdächtigen bei uns aus Deutschland. Ich kann das meiste nicht nachvollziehen. Also für viele ist das ja, weißt du, die Spidey-Erfüllung, das ist eine 10 von 10 im Spider-Man-Universum. Und das ist es für mich halt einfach nicht geworden. Hat nicht gereicht.
Ja, ich muss mich da leider anschließen.
Und das tatsächlich, ist doch gut.
Ja, und naja, eigentlich nicht leider, weil ich hätte tatsächlich, es war halt so, ich hatte halt auch, wie du, keine hohen Erwartungen und der Trailer hat nicht viel mit mir gemacht, außer dass ich halt gesehen habe, er sieht nicht mehr ganz so künstlich aus und er hat irgendwie einen schöneren Look. Der hat mich so ein bisschen wirklich mehr an die Raimi-Filme erinnert. Vielleicht haben sie diesmal auch einfach, also was heißt vielleicht, man hat ja gesehen, die haben auch mal in realen Sets gedreht. Das soll ja schon helfen, sagt man. Und ich habe dann aber so jetzt so in der letzten Woche, als die ganzen Kritiken kamen und dann habe ich gedacht, okay, am Ende ist der mal wieder richtig, richtig geil und so ein richtiger grounded Spider-Man. Und ich habe mich eben auch nicht viel mit dem Film beschäftigt und hatte dann einfach, wollte mich dann auch überraschen lassen. So. Und das ging halt ein bisschen in die Hose, weil so wirklich überraschend ist der nicht. Und das, was mich überraschen sollte, das hat mich eher verärgert. Und von daher, für mich ist der auch leider nur im Mittelfeld von Spidey-Filmen. Der hat halt, was er halt wirklich hat, ist extrem viele gute Einzelmomente, die auch wirklich wieder richtig Spider-Man-Flair versprühen. Auf die können wir ja gleich mal eingehen, ob du das auch so gesehen hast. Aber er hat einfach so viel Fleisch und Ballast drumherum, die den zu lang machen, zu behäbig und dann wieder tatsächlich auch, obwohl Emotionen hier viel Raum gegeben wird, wirkt er irgendwie zu überladen. Obwohl er viel zu lang war. Es ist so eine Diskrepanz irgendwie in dem Film drin. Und ich konnte mich die ganze Zeit nicht so richtig in den Film so in die Häuserschlucht hier fallen lassen, wie ich es gerne gewollt hätte. Also siehst du das aber auch so, dass der erstmal an vielen Sachen, also so punktuell richtig gute Momente trotzdem geliefert hat.
Ja, der hat gute Momente geliefert und der hatte auch eine gute Grundidee, die haben sie dann aber wie so oft im MCU eben nicht benutzt. Also sie geben ja hier, sie gaukeln uns ja nur vor, dass das hier eine Story hat. Aber wenn du wirklich ganz im Kern jetzt mal runterbrichst, du kannst hier drei Leute aus dem Film nehmen und es macht keine Änderung.
Korrekt.
Und was bleibt denn dann für eine Geschichte übrig? So. Was das Emotionale, ja, das nehmen wir jetzt ja schon seit zwei Filmen mit. Wir haben gesehen, wie er sich in MJ verknallt hat, wir haben gesehen, wie sie zusammengekommen sind und wir haben gesehen, wie sie sich trennen mussten. Emotional, alle heul, heul, alles gut. So. Und hier ist es halt so, er ist am Ende dieser Geschichte und das ist ja das, was viele Leute eben bewegt und was viele Leute auch wirklich haben wollen. Wie gehen wir damit um? Aber gehe ich deswegen einen Superheldenfilm gucken, damit ich dann sehe, wie er mit seinem Trauma umgeht, was seine Freunde angeht, die er vier Jahre lang stalkt, so? Weiß ich nicht. Ist so ein bisschen.
Gehst deswegen nicht rein, aber man muss schon sagen, bei gerade auch Tobey Maguire Spider-Man war ja das Interessante, dass es vor allem der zweite war eine Peter Parker Story. weil er einfach eine Zeit lang einfach sagt, das tut mir nicht gut, ich hau das in den Müll. Ne?
Habe ich auch nichts gegen, weil, und das, da liegt ja auch im Kern ein Großteil der guten Idee, die dann eben nicht benutzt wurde.
Das stimmt.
Er kommt quasi in die Spinnenpubertät und ist einsam. Mhm. So, und es ist hart am Inselleben. Und wie kommst du da raus und was machst du damit, wenn du parallel dein Körper sich so verändert, dass das ja auch tatsächlich, er sieht sich dann ja irgendwann, bezeichnet sich selber ja quasi als Monster und sowas. Das ist ein spannender Teil, aber der wird nur so kritzekratze angekratzt. Das ist so ein bisschen, stattdessen machen wir halt das, was wir immer gerne machen. Wir nehmen mal eine ganze Handvoll Leute und die schmeißen wir auch noch in den Film rein. Und allen voran, natürlich, damit wurde ja auch geworben, ist halt der Punisher dabei, John Bernthal, mal einmal mehr in dieser Rolle, die ist ja auch für ihn irgendwie gemacht worden, aber er ist in diesem Film halt der Comic Relief und das hat mir auch nicht gepasst, weil ich mir einfach generell so ein, zwei Fragen stelle, was den Punisher angeht und so, die sich mir nicht irgendwie, die wollen sich mir nicht erschließen, also wieso ist er überhaupt mit dem Punisher befreundet, der hat ja auch ein Trauma. Und sein Trauma führt ihn dazu, dass er erstmal links und rechts alle abmurkst. Und das rechtfertigt er damit mit, die sind gewalttätig, also bin ich gewalttätig. Und das nicht ohne, und das wissen wir ja, ne? So. Und da kann man mir ja nicht erzählen, die brechen sich alle nur die Beine. Nein, da werden ja Leute richtig gekillt und das nicht wenig. Wir haben letztens erst auf Disney dieses 45 Minuten Gemetzel da gesehen. So. Wie kann Spidey mit dem befreundet sein? Und dann auch noch so, dass sie auf einer Buddy-Comedy-Ebene irgendwie miteinander agieren. Der eine läuft massenmordend durch die Stadt und der andere toucht die Menschen mit Spinnenweben und klebt sie an der Wand, damit dem bloß nichts passiert. Das will sich mir nicht erschließen. Das ist halt einfach so billiger Marketing-Shit. Ja, da gibt's keinen, es gibt ja auch keinen ernsthaften Dialog, außer dass beide mal bedrückt in die Kamera gucken, weil sie beide Verlust erlitten haben, so.
Lass mich mal eben auf die zwei Punkte eingehen. Einmal bin ich bei dir, dieses Problem der Spinnentransformation, dieser Pubertät, die dich da auftut, das ist ja eigentlich ein Mix aus dem, was, ich muss leider wieder zurückgreifen, aber es ist leider so, was ich in Spider-Man 2 und 3 so ein bisschen damals erzählt hat. Ne? Erstmal hat das ja auch eine böse Seite, die es in ihm auslöst. Und es gibt diese körperlichen Transformationen. Eigentlich geht das ja schon im ersten los. Das ist ja ein ganz großer Überbau der Raimi-Filme, dass Peter Parker sich körperlich verändert, dass das eben das Spider-Man-Dasein dazu führt, dass er seine Freunde und seine Liebe verliert. Und eben auch, dass das die Schattenseiten, ne? Wir kennen ja alle die Bully Maguire-Szene. Und das ist alles komprimiert hier drin. Und er löst es in einem Pep-Talk mit Bruce Banner, wo er einfach quasi, ich glaube, Bruce Banner ist ja in der Geschichte so das größte Genie, neben Tony Stark. Mhm. Und er guckt sich so seine Apple Watch an und sagt, ach, die baue ich nach, ich löte kurz zwei Sachen zusammen. Und dann hat der quasi ein Gerät, was alle Superkräfte unterdrückt. Also Magneto würde sich freuen. Das ist mir dann ein bisschen, du schaffst Fallhöhe und nimmst die sofort wieder raus. Das fand ich super vertan, die Chance. Ja. Und das mit dem Punisher, um darauf nochmal einzugehen, das ist sehr ambivalent bei mir. Weil ich muss sagen, er hat besser funktioniert, als ich dachte. Weil sie haben ihn doch im Charakter schon gelassen. Das Problem ist halt nur, klar, du hast diesen Punisher-Solo-Film also warum hat man den dann überhaupt gemacht? Das ist ja völlig out of context. Mhm. Das würde ja einen typischen 14-jährigen Spider-Man-Fan, der jetzt ins Kino geht, verstören, die Nummer. Und abgesehen davon, dass er sie gar nicht sehen dürfte, aber das ist ja mal was anderes, das hat ja gar nichts zu sagen. Und auch der Punisher, ich meine, er wurde ja auch in der Daredevil-Serie wieder eingeführt und sowas. Ich frage jetzt nicht nach Kontinuität, das ist mir alles klar. Aber warum machst du das denn dann? Dann ebne doch in diesen anderen Sachen den Weg dazu, dass er zu diesem Punisher wird, den ich hier annehmen kann. Dass der halt wirklich am Ende bereut, ein Kind zu erschießen. Oder fast erschossen zu haben, oder dass er einfach ein bisschen warmherziger wird und so. Und so ist er jetzt halt so ein Hybrid. Also, und deswegen hat er das zwar irgendwie eine coole Dynamik mit zwischen den beiden schon, das kann ich nicht leugnen, aber der Punisher ist halt einfach, es gibt jetzt einen FSK 18 Punisher und es gibt jetzt einen FSK 12 Punisher. Ja.
Das ist auch merkwürdig. Mein Problem. Also, was Marvel hier macht, ist, sie trennt eben den Künstler von seiner Kunst und verkauft ihn uns ja als netten Typ. Weil sonst geht denen halt die Commodity irgendwie mal durch die Lappen und das finden die ja richtig doof. Nichts ist schlimmer als eine Commodity verlieren. Aber mich hat das dann schon umgetrieben, weil das für mich so ein bisschen Störfaktor ist. Ich kann dann auch loslassen. Er ist halt da. dumme, schnelle Sprüche und ein Herz aus Gold. Ja, dafür ist er da, sonst nichts. Am Ende macht er noch was richtig Dummes und das sollen wir dann auch einfach so hinnehmen. Naja, egal. Dazu kommt dann ja noch, er ist ja nicht alleine da, weil eine Person reicht ja nicht. Da kommt dann noch eine jetzt halt das neue Ding ist halt, beliebte TV-Darsteller reinzutun. Also wenn du in einer Serie, die sehr viel Erfolg hat, ein gemochter Charakter bist, hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit im MCU zu landen. Tremel Tillman aus Severance, Lisa Kudrow Sayers aus von The Bear und natürlich allen voran dann Sadie Sink aus Stranger Things. Ich sag gar nicht, dass das gute oder schlechte Schauspieler sind. Es ist halt einfach so, ne? Pick, pick, pick. Also wir werden Noah Wiley aus The Pit niemals in einem MCU-Film sehen. Dafür mag er das Schauspielen so gerne. Aber den anderen, ich kann es denen ja nicht übel nehmen. Da kommt ein LKW voll Geld. Warum sollen die dann Nein sagen? Das ist ja auch immer fun. Holland, wie gesagt, überzeugt weiterhin als sympathischer Spider-Man. Liebenswerter Peter in seiner Peter-Rolle gefällt er mir mehr als in der Spider-Man-Rolle. Die Chemie zwischen ihm und MJ, also sprich Zendaya, von der so viele Leute reden, ich sehe die nicht. Also ich weiß schon, dass sie verheiratet sind, die mögen sich sicherlich auch wahnsinnig gerne, aber Zendaya kriegt ja auch in diesem Film, das ist ja das typische, für mich das typische Zendaya-Problem, Euphoria will ich nicht sehen, weil mich die Serie nicht interessiert und das scheint der einzige Ort zu sein, wo sie wirklich Schauspieler hat, weil hier ist das ja auch, das ist ja kein Schauspieler.
Ja, du hast ja die, guck The Drama, sagen wir es mal so, da war sie
toll. Ja, gut, dann mache ich das. Aber hier ist es halt einfach nur, sie reagiert und dann sagt sie halt einmal seine Meinung und das macht sie auch gut, finde ich auch fein. Der Film zerrt wahnsinnig stark von seinen Vorgängern und deswegen finde ich es eigentlich gewagt, das Ding Brand New Day zu nennen, wenn du aber den Großteil der Laufzeit damit verbringst, sich auf die alten Filme zu konzentrieren und immer wieder rauszuholen, warum das jetzt ganz besonders schlimm ist, weil wir ja alle so schnell vergessen. Das hat mich auch ein bisschen genervt. Und deswegen, der Film bewegt sich meiner Meinung nach ganz, ganz hart an einer Soap-Opera. Der Handelsstrang mit Gedächtnisverlust, jetzt global gesehen, nicht Peter hat Gedächtnis, aber alle anderen, das ist super soapy und das ist ja auch super soapy dargestellt. Es funktioniert aber. Bei den meisten hat das gereicht. Es gibt ja auch Anspielungen auf echtes Drama, aber das wird halt eben von den Boxen abklicken, dann ganz schnell wieder, oh, jetzt müssen wir aber wieder mal das machen, also schnell mal eine Action-Szene und schnell mal nochmal zeigen, dass er sich gerade verändert. Und da gab es so geile Momente. Ich habe wirklich darauf gehofft, dass der, weißt du, seine Haut verliert und so eine Scheiße. Ja. Er hängt draußen, so, es gibt diesen kleinen Gag, dass er eine Doku guckt über Spinnen und die macht dann gerade ihren Spinnen-Wackeltanz, dass sie ihre Haut verlieren. Da dachte ich, Alter, wenn ihr euch traut, sowas zu zeigen. Und wenn es nur ein Anleihen ist, ne, aber wird alles fallen gelassen, dafür stattdessen sehen wir dann, und da musste ich dann schon sehr lachen, Black Widow im russischen Bad.
Das ist ja, das ist jetzt auch offiziell Doms Lieblings-Spider-Man-Film damit. Ja. Können wir festhalten.
Ja, das ist zugegeben witzig und auch lange nicht so lästig und unnötig wie Hulk. Also ich meine, der Hulk ist dabei, Punkt. So. Der wird in seiner Vorlesung besucht und dann zeigt sich, dass Peter ja schlauer ist als er auf einmal. Hä? Seit wann das? Und Peter ist ja auch stärker als der Hulk. Hä? Seit wann das? Oder ist der Hulk halt eben durch die ganzen anderen Filme, und das hat sich ja angedeutet, dass er halt einfach super weich ist.
Ja, du siehst ja schon den Professor Hulk am Anfang noch und dann siehst du ja, was ich gut fand, den richtigen, schönen, bösen Smash Hulk mal wieder.
Aber
dann
lass mich mal folgende Frage stellen und die ist natürlich total bekloppt, das ist mir schon klar. Aber er geht also in die Vorstellung zu einem der schlauesten Menschen der Welt und ist schlauer als er. Okay, gegeben. Die Jugend soll sich auch gut fühlen. Dann kommt es unausweichlich zu dem Kampf. Und es stellt sich raus, scheinbar ist Peter auch stärker als Hulk, weil Hulk hat ihn ein paar Mal am Hals und könnte einfach machen und wäre Feierabend, macht er aber nicht. Was genau ist das eigentlich das Ziel von Hulk, wenn er Spidey nimmt und wie ein Lappen auf den Boden haut?
Na gut, dass wir erkennen, oh, das ist ja genauso, wie er Loki auf den Boden gehauen hat, zum einen. Ja. Und zum anderen.
Nur aber Loki ist ein Gott.
Ja,
das ist schon noch ein bisschen anders.
Ich weiß, Zauberei und Atlantis mittlerweile.
Aber es nervt mich halt einfach, wenn du sagst,
es ist keine Bedrohung dann wirklich mehr, ne?
Wenn er der Typ ist, der immer gerufen wird, wenn es darum geht, richtig Chaos zu veranstalten und möglichst viele Leute zu verwemsen, dann kommt er mit diesem spindeligen Zahnstocher nicht zurecht. Das finde ich halt ein bisschen übertrieben doof. Ist einfach so. Ich habe nur darauf gewartet, dass der einen Spruch von Natascha aufsagt an irgendeiner Stelle, um ihn zu beruhigen.
Damit er einpennt. Ja, genau. Ja, vor allem, genau. Okay, man muss, ich greife das mal auf, weil Ich finde, das wäre die Chance gewesen, einen richtig guten Hulk-Film auch zu erzählen, den wir auch eigentlich mal nötig hätten, ne? Weil er ist auch immer nur so ein Side-Character. Und wenn du das schon machst, also wenn du jetzt schon auf diese unglaublich memorable Schurkengalerie von Spider-Man-Villains verzichtest, die ja wirklich sensationell gut ist, sowas hat sonst nur Batman. Und wenn du sagst, nee, wir nehmen jetzt hier mal gar keinen von denen rein oder schießen die in Montagen einfach nur rein und Scorpion lasse ich hier nicht zählen, sondern wir nehmen jetzt hier einen X-Men rein, den Punisher und Hulk.
Ja.
Dann mach doch wenigstens einen richtigen, dann mach doch den Hulk zum Antagonisten. Wie cool wäre das, wenn er, wie bei Doc Ock meinetwegen, am Anfang sein Schüler wird, dann verhaspeln die sich um dieses Body-Transformationsthema. Es passiert ein Unfall und der Hulk wird wirklich, der rastet aus und macht halb New York platt. Und das ist Spideys Schuld und auch irgendwie Bruce Banners Schuld, weil er es nicht im Griff hat. Das wäre doch etwas, was wir auch wirklich mal gerne gesehen hätten. Das wäre spektakulärer, es hätte mehr Fallhöhe und es hätte auch mehr Gefahr gehabt. Und da wäre dann auch der Punisher, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit gewesen, ihn am Anfang als Killer reinzuholen, der dann aber sagt, ey, hier rennt gerade ein Gott durch New York und macht Hochhäuser platt. Ich muss meine moralischen Konzepte ändern, weil damit komme ich auch nicht weiter hier. Da wäre eigentlich eine geile Story schon drin gewesen. Du hättest weniger Fett gehabt und weiß ich nicht, es hätte die Figuren auch weiterentwickelt. Und so ist es halt nur wieder, das ist mit Hulk schon passiert. Er ist in Avengers 2 schon durchgedreht, aber da war es eben nicht, da war es halt eine andere Rothaarige, die ihm im Kopf rumgespielt hat. Und das passiert ihm irgendwie immer wieder. Und das ist so, das ist so das Grundproblem dieses Films. Er hat so viele coole Sachen drin, die ich aber alle schon kenne. Aus anderen Spidey-Filmen und aus anderen MCU-Filmen. Und deswegen hat er mich einfach nicht so begeistern können.
Ja, es ist ja auch so wie bei vielen anderen Filmen aus diesem Genre, viel zu viele Handlungsstränge. Und das verwässert sich dann natürlich gegenseitig und lassen auch nie zu, dass der Film sich wirklich auf eine oder zwei zentrale Geschichten konzentrieren kann, damit wir dann auch was fühlen. Ja, also ich habe ja eingangs schon gesagt, also ein interessanter erzählerischer Aspekt war ja diese Eröffnungsmontage, in der gezeigt wird, Spider-Man hat mit dem, was er macht, wenn er sich auf die Arbeit konzentriert, weil er nichts anderes hat, traurig, ja, aber damit hat er sehr, sehr großen Erfolg. Also der hockt da in seinem asbestverseuchten Loft und geht halt immer nur raus und fängt alle ein und deswegen hat New York eine Crime Rate, die ganz, ganz weit unten ist und das ist ja toll, aber eigentlich ist das seine Art von Trauerverarbeitung, weil er halt so einsam ist und alles verloren hat. Er schmeißt sich in die Arbeit, wie das viele andere machen. Und das ist so ein ehrlicher Aspekt, das glaube ich, das finde ich auch gut. Und auch das Stalken kann man natürlich nachvollziehen, wenn die Person, die du kennst sie und liebst sie noch und sie kennen dich halt einfach nicht. Und mit den heutigen Mitteln kannst du sie auf Instagram verfolgen. Dann kommt dann halt, weil der Handlungsstrang reicht nicht und eine mögliche Wiederversöhnung oder wie das ein mögliches Wiederzusammenkommen wabert ja über diesen ganzen Film, weil wir ja wissen, dass MJ und Ned, die existieren ja und er versucht ja auch mit denen Kontakt aufzunehmen und sowas. Das heißt, es ist so diese ganze Zeit dieses, jetzt sieht sie was in seinen Augen und so. Und wir kriegen auch einen schönen Moment, wo das so ist und dann stellt sich raus, ist gar nicht so, weil wir dürfen ja nicht vergessen. Das war
eine coole Szene, ja.
Das war eine super Szene. Ich will noch ganz kurz auf einen anderen Schauspieler kurz eingehen. Michael Mando spielt hier Scorpio. Und Michael Mando kenne ich nur aus Better Call Saul und da ist er einfach ein arschgeiler Charakter. Also ein richtiger, böser, fieser Typ. Und den spielt er super.
Hier spielt er Scorpio. Der ist Scorpio, also Michael Mando als Nacho Varga ist also der gerät auf die falsche Bahn, ist aber eigentlich ein sehr gutherziger Charakter, der halt, du verwechselst den jetzt nicht mit Lalo Salamanca, oder?
Nein, ich finde aber trotzdem in dem, was er Zeit seines Lebens gemacht hat, wir sehen eine Wandlung, aber genau, er ist der
Hammer auf jeden Fall in der Serie.
Er ist der Hammer. So. Und hier ist er das nicht, weil wir von Scorpio gar nichts erfahren. Nichts. Wir sehen ihn halt 2-3 Mal. Die beiden unterhalten sich, als wären sie Kumpels, die sich öfter mal auf einen Slushy treffen. Und ansonsten erfahren wir überhaupt nichts von ihm. Wir wissen nicht, wer er ist oder warum er sich eigentlich anzieht wie ein Scorpio. Natürlich kannst du nicht jedem Villain oder Mini-Villain oder wie auch immer wir das nennen wollen, dann noch seine Origin-Story geben, sodass wir erfahren, warum das so ist. Aber wenn sie sich die Mühe machen, ihn 3-mal ins Bild zu holen, dann und die beiden sind so eher so kumpelhaft familiär miteinander, dann ist das so ein bisschen, das ist dann wieder der Funny Spider-Man und das passt dann nicht zu dem starken Gegengewicht von ich verändere mich und ich bin so furchtbar einsam.
Das erinnerst du dich eigentlich noch, dass Michael Mando schon in der Post-Credit-Scene von Homecoming damals vorkam? Der hat,
nein.
Der hat Michael Keaton im Knast getroffen. Ja. Und da dachten alle, oh, wann kommt denn er endlich? Und Michael Mando musste jetzt fast ein Jahrzehnt warten.
Nee, ich habe die jetzt auch alle nicht gerewatcht, weil das ist ja auch so ein Ding. Klar werden hier viele Anspielungen gemacht auf die Spiele, auf die Serien, auf die Post-Credit-Scenes, auf Sachen, die im Internet stehen, laufen, KI-Bilder, ich weiß nicht was alles. Da kann man ja gar nicht mehr mitkommen. Nee. Und das ist ja immer so eine Grundenttäuschung, die nimmt man einfach im Kauf. Und wenn man das, was man dann bekommt, also wenn du dann da sitzt und sagst, geil, das ist eine 10 von 10, dann hast du auch Bock und setzt dich wieder mit allem auseinander. Und wenn du einfach so ein Casual Spidey-Fan bist, dann reicht dir das, was du da gesehen hast, in der Regel aus. Aber du hast halt nicht, du hättest ja hier die Möglichkeit, da einen Charakter nebenbei aufzubauen, denn das Hauptproblem für mich in diesem Film ist tatsächlich die Frau, dessen Name nicht genannt werden darf, der Main Villain. Der ist hier für mich überhaupt nicht existent. Also es gibt keine Main Villain Bedrohung, weil die ist so schnell, die ist so schnell wieder gut. Die war gar nicht lange noch böse und dann ist sie schon wieder gut und wir erfahren auch nichts drüber. Das ist halt so billiges Cash-Grab. Wir bringen die Person da jetzt in diesen Film, weil das wird dann nochmal eine Rolle spielen. Schließlich kriegen wir ja Doomsday und da sind ja dann alle dabei. Das war mir echt wirklich zuwider. Also mit dem Teil konnte ich gar nichts anfangen. Also der Film interessiert sich nicht daran, uns über Charaktere zu berichten, sondern oftmals sind sie einmal da, dann sind sie nur Mittel zum Zweck. Also der Hulk tritt auf und tritt wieder ab. Scorpio tritt auf und tritt wieder ab. Und dann dieser andere Dude da, keine Ahnung, der an der Wand klebt, tritt auf, tritt wieder ab, spielt auch gar keine Rolle. Dann sehen wir, dass Spidey halt quasi eine direkte Telefonnummer zu einer Polizistin hat. Und da kommt so ein bisschen was Familiäres auf, was ihm ja fehlt, seit Aunt May gestorben ist. Und diese Charaktere werden dann nur reingeworfen, damit wir nicht vergessen, dass ja am Ende des Jahres noch die Schlachteplatte Doomsday kommt, bei denen die meisten davon ja wieder teilnehmen dürfen, in einer oder einer anderen Form. Und das ist halt nicht spannend. Da wäre mir die Wucht vom Verlust, ja, der Tod von Tante May und dann der Verlust der besten Freunde und der Verlust der großen Liebe, das wäre eine schönere Geschichte zu erzählen über einen einsamen Jungen, der irgendwie versucht, auf die zuzugehen und der aber Isolation wählt, weil er in sich selber ein Monster vermutet zum Beispiel. Und da hätte man sich auch noch gerne ein bisschen mehr drauf stürzen können. Das geht hier halt einfach nicht. Und so ist es so, wenn wir dann diese Szene haben, dass wir, bevor wir den Reveal haben, wer Sydney, Sadie Sink, ich wollte gerade Sydney Sink sagen.
Sydney ist Sadie Sweeney.
Ja. Sydney Sink. Bevor wir also wissen, dass sie Jean Grey ist, wissen wir das ja eben nicht. Und ich wusste das auch nicht, dass sie vorkommt. Und deswegen fand ich den Move geil, dass sie halt in die Köpfe anderer Leute geht, die ganz normal mit ihren Stimmen weiterreden und dann einfach creepy Sachen sagen, Spider-Man direkt ansprechen und allen voran halt dann auch wirklich an der einen Stelle da Scorpio. Ach, du denkst, ich bin Scorpio. Das ist so ein geiler Moment, weil wir das ja dann selber auch noch nicht so genau wissen, wie das läuft. Bis hin eben zu der brillanten Szene, wo sie im Kopf von MJ ist und die kleinen Mädchen und die kleinen Jungs im Kino sind fast geplatzt, als das passiert ist.
Ja, das war wirklich eine herausragende Szene, weil die auch wirklich wehtut und ich finde auch, da spielen die das gut. Die zweite Szene ist dann tatsächlich, wo sie sagt, ich will jetzt nicht sagen, dass das mutig ist. Es ist ja, der Film hat zumindest traut sich mal Konsequenzen zu haben, dass sie diesen Brief dann findet, den ihr eigentlich schon seit No Way Home geben soll, wo dann einfach drinsteht, was er gemacht hat und dass sie eben nicht dann sagt, ach, alles klar, dann verlasse ich meinen Freund für dich, ich kenne dich zwar nicht, aber irgendwie bist du ganz süß und wir sind jetzt wieder zusammen und Status Quo ist wieder hergestellt. Ich finde es gut, dass sie das nicht machen, weil man sieht auch, dass es ihn trifft. Und ich finde es auch cool, wenn er, als er sieht, dass er das erste Mal mit einem anderen zusammen ist, dass er sich dann so depressiv durch die Häuserschluchten schwingt. Das ist Spider-Man, das gefällt mir richtig cool. Aber auch hier hatte ich schon das Gefühl, Die stellen aber trotzdem ganz schnell schon die Weichen, dass man das auch ganz schnell wieder ändern kann. So, ey, ja, okay, er muss ihn nicht nach Hause bringen. Und dann gibt's durchaus einen süßen Moment zwischen ihm und Ned und sowas. Aber da weißt du doch schon irgendwie, das ist spätestens mit dem nächsten Film wieder hergestellt. Also dann fand ich schade. Also selbst wenn das passiert, gebt ihm doch jetzt einen Film Zeit, mindestens mal damit zu strugglen, dass du das nicht einfach wiederherstellen kannst alles und dass da keine Hoffnung am Ende des Tages ist. Und das haben sie sich nicht getraut. Und das ist eine vertane Chance, finde ich. Weil das einfach auch dazu geführt hätte, dass er einfach auch mal ein bisschen dieser Wut sich nachgeben kann. Aber sei es jetzt drum, zu Sadie Sink bzw. Jean Grey, ich habe leider schon Gerüchte gehört, dass es so ist. Marvel ist aber auch tatsächlich so, ey, wir haben Sophie Turner gecastet, weil sie rote Haare hat. Wen gibt's jetzt gerade noch? Die aus Stranger Things hat rote Haare, die brauchen wir jetzt. Sehr unkreativ. Ich mag sie aber als Schauspielerin durchaus, aber du hast schon recht, sie ist halt Max. Sie ist halt wirklich wie in Stranger Things von ihren Manierismen. Und ich muss auch hier sagen, das ist zwar cool, was sie kann, aber man muss trotzdem festhalten, eine Wanda konnte das auch. Und sie hat auch alle Avengers gemeint, gebrainwashed und hat sich gegeneinander gestellt. Selbst im ersten scheiß Avengers-Film war Hawkeye schon manipuliert. Hier sah es ein bisschen anders aus, weil die sich noch so ein bisschen creepy bewegt haben. Aber auf der anderen Seite, gebt mir was Neues. Also der Dark Phoenix, ja, keine Ahnung, was daraus jetzt resultieren soll. Und ich finde es generell wirklich sehr, sehr problematisch. In meinem Kopf führt das zu einer Dissonanz, hier einen X-Men reinzuholen, weil ich liebe die X-Men wirklich. Ich mag die Seite der Zeichentrickserie. Ich finde das einfach toll, diese Figuren da und diese Legacy dahinter. Und jetzt ist hier halt eine random drin. Es gibt aber keine Xavier-Schule. Im nächsten Film wird mir aber nochmal Patrick Stewart und Ian McKellen, die fast zusammenfallen, hingestellt. Dann gibt's ja irgendwie zeitgleich noch die mit Fassbender und McAvoy-Ära. Und ich weiß, dass so, und ich stelle mir natürlich durch das MCU und Multiversen und das alles koexistiert jetzt die Frage, auf welcher Erde sind wir? Gibt's hier überhaupt Mutanten? Eigentlich ja nicht. Oder gibt's jetzt doch welche? Was bedeutet das alles? Es wirkt wirklich so random reingestreut. Und wenn das jetzt wirklich nur ein Türöffner sein soll, dass sie dann jetzt eigentlich mit dem Bus nur zu dieser Schule fährt, die es hier in dieser Welt schon ganz lange gibt, dann finde ich das einfach lame. Ja, also mir fehlt so der ganze sein. Vorbau.
Ne? Ja, aber also, genauso wird es ja kommen. Wir werden ja dann die New X-Men bekommen, wo nicht nur sie ist, sondern quasi das nächste Reboot, damit wir wieder drei weitere Filme machen können. Weil nochmal, ne, es sind alles Commodities. Ich kann jetzt auch mal, ich sage jetzt noch eine negative Sache und dann sage ich was Positives. Halte ich fest.
Genau, lass uns positiv herausgehen.
Genau, erstmal noch ganz kurz ein bisschen meckern. Für mich ist Brand New Day halt einfach nur ein nicht so gelungener Aufguss, du hast es selber auch schon gesagt, von Spider-Man 2 aus der Raimi-Trilogie. Ja, es gibt Ansätze in beiden, die sich sehr ähneln, aber Raimis Version ist für mich an einer ganz, ganz massiv wichtigen Stelle besser. Nämlich, oder anders, Raimi wusste, dass ein Spider-Man, der sich in Frage stellt, der allein ist in einer Umgebung, die ihn überfordert. Er hat zwar da nicht so wie jetzt Tom Holland in der Rolle alles verloren schon oder sowas, sondern er ist einfach mit sich überfordert in einer Umgebung, die ihn permanent überfordert. Er kann quasi, seine Liebe ist auch direkt bedroht etc. pp. Das heißt, da ist schon genug Drama drin. Ne? Und Raimi spielt das Drama in einer kleinen Runde aus, mit nur einem Bösewicht, auf den wir uns konzentrieren müssen, in dem Spider-Man gegen Dr. Ock kämpft. Und brillant an der Stelle ist, dass Doc Ock, obwohl schon böse, immer noch der Mentor ist. Ja, das ist eine große Verbundenheit zwischen den beiden, was das Ganze natürlich noch viel tragischer machen. So ähnlich wie wenn der erste Green Goblin stirbt und der zweite ist sein bester Freund, so, ja, und das wusste Raimi halt sehr, sehr geschickt einzusetzen, und es zwingt dann diesen Spider-Man eben, sich zu entscheiden, was er sein will und was er sein muss. Und da finde ich, dem neuen Film fehlt es hier an Seele, weil es dieses Momentum nicht gibt. Er muss sich an keiner Stelle zu irgendwas über entscheiden. Ne, nochmal zurück, wenn wir den Punisher rausnehmen, wir nehmen Hulk raus, wir können auch Scorpio rausnehmen, hast du schon mal drei Charaktere, die alle auf dem Trailer und auf dem Poster rumlungern, die aber nichts zur Story beitragen, nichts davon. Und Jean Grey, ehrlich gesagt, kannst du auch komplett rausnehmen, weil das ist ja alles nur angekratzt. Wir lernen sie kennen, wir kriegen ein bisschen was von ihrem Hintergrund, sie sucht ihre Schwester, dafür ist sie auch willens, über Leichen zu gehen, ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie da zimperlich ist. Aber es gibt ja gar keine Emotion. Also ich werde ja hier, warum soll ich mit ihr führen? Die haben meine Schwester gemobst und jetzt suche ich sie. Was hat sie die ganze Zeit da vorher gemacht? Ich weiß es nicht, weil wenn es diese Schule, wenn es diese Kraft schon die ganze Zeit gibt, generell auch dieses Damage Control Ding, finde ich, ist auch so ein billiger Fick. Wirklich. Also welche staatlich geprüfte Stelle kann sich denn eine chinesische Söldnertruppe als Security holen und niemand hinterfragt
das? Du, wenn ich dir jetzt sage, dass es die in Daredevil Staffel 2 schon gab, da wirst du nur noch mit dem Kopf schütteln.
Ja, sowas habe ich schon gehört, dass die Hand mögen die Leute und ich, ja, kann man ja auch machen, da bist du auch reingeworfen, rausgeworfen. Ja, auch solche, ich stelle mir gar nicht solche Fragen, wie bezahlt Spider-Man eigentlich den ganzen Shit? Der ist da wie Iron Man und bastelt am 3D-Drucker immer neue geile Sachen oder sowas und wohnt in einem Loft. Gut, das Loft ist ja asbestverseucht, deswegen.
Gut, das muss man schon sagen, der hat ja schon sehr, sehr viel Technik bekommen von Tony Stark jetzt noch, inklusive dieser KI. Ja. Das ist schon okay, aber es ist irgendwie auch, es nimmt ihm schon ein bisschen den Charme auch, ja.
Ja, und für mich fehlt es halt da an Seele und Überzeugungskraft. Ich habe hier niemanden gefühlt. Und es gibt durchaus gute Momente und ich habe mich auch amüsiert. Das ist eine solide 6,5 würde ich jetzt mal sagen auf so einer Skala. Die kann durchaus, wenn ich den mal im Original dann gucken kann zu Hause, vielleicht sogar auch zu einer 7 werden, aber weiß ich noch nicht so genau. Es geht halt bei Marvel nicht darum, Filme zu machen. Vielleicht war das auch noch nie der Fall. Früher war das halt eben so, sie haben es besser verstanden, darüber hinwegzutäuschen. Jetzt ist es so, das ist ein großes Spektakel und weißt du noch, du hast gerade den ersten Avengers genannt, wenn sich das Portal am Himmel während der Schlacht um New York episch öffnet, dann saßen wir da alle und haben "Oh!" gemacht. Und jetzt passiert gar nichts mehr. Überhaupt nichts. Ich hätte "Oh!" gemacht, wenn er seine Haut abgezogen hätte und wäre eine neue Spinne geworden. Aber hier ist es halt so ein weiteres Teil, um von A nach Z zu kommen, alle Charaktere irgendwie reinzuschmeißen wegen dem Commodity-Gedanken. Das Positive. Alle außer mir im Kino, das wirklich voll war, das habe ich dieses Jahr das erste Mal gesehen. Ja, wir haben Ende Juli, das war der erste Kinofilm, wo der Saal voll war. Hatten wahnsinnig Spaß. Alle. Und was für mich total überraschend ist, weil die haben geheult. Ja, es wurde geschluchzt, es wurde geweint, direkt neben uns. Paula hat mich die ganze Zeit angestoßen und gesagt, soll ich die in den Arm nehmen oder was? So zwei junge Mädchen haben geweint wie die Schlosshunde. Erstmal, es gab Reaktionen, sowas wie MJ kommt, also Screenshot, MJ, alle, way! So MJ und Spidey nähern sich und alle so, und dann küssen sie sich und dann wirklich, wirklich, original Zitat aus dem Saal, yeah, weil sie da für die Sekunde dachten, es ist echt, aber es ist nicht echt. Und dann so,
ja, dann hätte das schon, ja, ja.
Ja, und dann haben die Mädchen wirklich geweint, weil sie dachten, Spidey stirbt, was... Freunde, das kann natürlich nicht. Das geht ja nicht. Es wurde gejohlt und es wurde bitterlich, bitterlich gemeckert, als MJ einen anderen geküsst hat. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich saß da und hab gedacht, das ist doch geil. Der muss ja nicht für mich sein. Der ist für alle anderen. Und wenn alle anderen das so abfeiern, ey, hab ich ja automatisch auch ein bisschen mehr Fun. Und das, der hat sich auf die Fahne geschrieben, für eine ganz bestimmte Klientel anzusprechen und zu der gehöre ich nicht. Und bei der Klientel, die er ansprechen wollte, hat es richtig geklappt. Und insofern hat der Filmemacher, das muss man ja auch mal sagen, hier wirklich einen guten Job abgeliefert. Also einen Job, wo ich sagen würde, ja, dann...
Destin Daniel Crate, auf jeden Fall der Typ, der hat auch Shang-Chi gemacht.
Genau, wir haben ja alle auf Shang-Chi 2 gewartet und deswegen haben wir jetzt Spider-Man gekriegt. Aber vielleicht kriegt er jetzt die Chance, den Shang-Chi weitermachen, was auch eine solide 7 ist, Shang-Chi. Hier ist noch Luft nach oben und auf meiner Skala ist das halt eben so, für mich ist Spider-Man 2 aus der Raimi-Trilogie der beste. Das ist auch, das bleibt da auch, glaube ich.
Ja, das ist natürlich... Du hast recht und da will ich auch mit einstimmen und so können wir auch rausgehen. Ich meine, es ist unfair, den Ich bin da sehr ambivalent. Es ist irgendwie unfair, den die ganze Zeit mit Raimi zu vergleichen, aber es geht ja nicht anders. Er sagt ja im Film sogar, Peter 2 hat auch Webshooter, die organisch sind. Also natürlich ist mittlerweile Tobey Maguire Kanon. Also irgendwie ist es halt irgendwie auch gerechtfertigt, dass ich das miteinander vergleiche. Und wir haben grandiose Spider-Verse-Filme auch mittlerweile bekommen. Und natürlich versucht dieser Film allem gerecht zu werden. Der versucht, die OGs abzuholen. Der versucht, die Leute, die mittlerweile die Spider-Verse-Filme mehr lieben, abzuholen. Wir haben letztens noch über Nicolas Cage als Spider-Man geredet. Also die Figur ist ja wieder omnipräsent. Und dann sind da noch diese zwei unglaublichen Stars drin. Und natürlich, ich meine, der Film, ich habe gelesen, dass der wohl mit 700 Millionen am ersten Wochenende rausgeht. Das ist einer der größten Starts aller Zeiten vom Einspielergebnis. Also die Leute rennen da rein. Das ist halt eine Nummer. Und offensichtlich, ja, dann hast du es dann doch richtig gemacht. Vielleicht ist das genau diese Antwort. Dieser Film, der macht jetzt genau das, was das MCU braucht. Er macht einen qualitativ hochwertigen Mittelweg. Uns fehlen hier als Leute, die das schon sehr lange verfolgen und eben auch vielleicht auch gerne mal extremere Genres und Entscheidungen mögen, fehlen so ein bisschen die Ellenbogen hier und da. Mhm. Aber ich kann mich auch nicht erwehren zu sagen, dass der irgendwie langweilig war. Ich kann auch nicht sagen, dass CGI war halt so Marvel-Mittelmaß. Es war jetzt nicht überbordernd, aber es gab schon ein paar echt coole Action-Szenen und auch coole Kameraideen. Der sah insgesamt auch wieder besser gefilmt aus. Der hatte endlich mal wieder ein anständiges Filmgrading und sah nicht so digital aus. Also das muss ich sagen, es hat er schon auf der Habenseite. Und alles andere mit diese Andeutung, dass der jetzt zu Man-Spider werden könnte und sowas. Und das wird dann liegen gelassen mit so einem Kaugummi-Spruch. Ich bin beides. Alles klar. Ja. Der Konflikt ist schon abgehakt. Und das ist okay, ich kann damit gut leben. Wie gesagt, ich habe einfach mir vielleicht am Ende des Tages nach diesen ganzen überschwänglichen Kritiken mehr gewünscht. Das kann ich wirklich durchaus sagen. Der hat meine Erwartungen nicht getroffen. Aber insgesamt ist es jetzt wirklich ein Film, der dem MCU helfen wird, dass dieser Hype, der Richtung Doomsday dann auch generiert wird, oder Secret Wars, ich meine, wir haben ja die Post-Credit-Scene, die eigentlich ganz süß war, gesehen, da wird auch irgendwann, also Spider-Man wird ja nicht so lange wegbleiben und das ist schon auch okay so.
Ja, und ihr habt jetzt unsere Meinung, wir sind beide ein bisschen festgefahren, dass wir jetzt keine 10 von 10 ausrufen. Ich bin gespannt, was Steven daraus macht, weil ich erinnere mich, dass er in einem der anderen Shows von uns gesagt hat, er hat den Trailer gesehen und war hyped.
Stimmt.
Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber da wird auf jeden Fall noch mal jemand nachreichen, der vielleicht etwas versöhnlicher ist als wir.
Ich habe noch eine Frage, bevor du jetzt rausgehst. Was ist denn jetzt eingangs, ich habe ja gesagt, Willem Dafoe ist der beste Spider-Man-Bösewicht.
Nee, ist Doc Ock.
Das ist ich dachte, du nimmst jetzt aber einen von den neuen. Ja, aber Doc Ock ist ja das Gleiche. Die haben ja trotzdem einen alten wieder rangekramt und
weil ich auch zum Beispiel, deswegen mag ich das in dem No Way Home. Dass sie die auch alle rauskramen und kratzen. Bis auf Sandman. Ich finde leider im Universum von Spider-Man hat Sandman immer die Arschkarte. Der ist scheiße darzustellen, der kriegt auch nicht irgendwie, der ist auch nicht gut dargestellt im Charakterbuilding. Das gibt mir nicht so viel. Und ich mochte es halt gerne, dass wir nach so einem charismatischen Goblin mit Goblin 2.0 quasi dann noch irgendwie ein bisschen umgehen mussten, aber dann kommt halt wirklich ein gestandener Schauspieler, der auch Tiefe vermittelt und Liebe, obwohl er böse ist und diese Ambivalenz auch in dem Charakter, das hat bisher kein anderer von den Bösewichten geschafft. Das ist
du meinst jetzt Alfred Molina, aber...
Ja, ja.
Ja, ich sag mal so, Alfred Molina ist aber für mich einfach, also er ist schon der Antagonist, aber ich würde nicht sagen, er ist ein Bösewicht. Ich glaube, da definieren wir einfach anders. Ich finde halt, Willem Dafoe ist halt herrlich böse und ist halt die erste, finde ich, richtige Bedrohung, die halt Tom Holland als Spider-Man je zu bekämpfen hatte, weil selbst Mysterio war ein Buddy. Ja, okay, komm, der hasste eigentlich Iron Man und so, weißt du, und deswegen fand ich das schon ganz... bemerkenswert, wie gut Willem Dafoe da auch funktioniert hat. Aber es ist halt Willem Dafoe und den Namen konnte man ja nochmal droppen jetzt hier. Aber insgesamt sind wir hier einer Meinung. Mal gucken, was als nächstes kommt. Brand New Day, was denkst du, wie der nächste heißt?
Closer to the Sun. Ich weiß es nicht, weil ich auch nicht so genau weiß, was sie...
Back to school. Back to Space heißt der bestimmt, wenn wir die Post-Credit-Scene sehen, weil man darf ja nicht vergessen,
das hat ja schon mal gegen Thanos gekämpft, nennen, Peter Parker. Das Post-Credit-Scene zu nennen ist wirklich, also wenn du da sitzt und denkst, du musst ganz dringend auf Toilette und du bleibst da sitzen eine halbe Stunde, den ganzen Abspann und für diese Scheiße, dann denke ich mir auch so, Mann, das war auch mal witziger, das war auch mal intelligenter.
Das war mal richtig. Also da war, hast du auch gemerkt, dass die Regisseure, die die nächsten Filme gedreht haben, teilweise schon die Post-Credit-Scene gedreht haben vom anderen. Also da wurde mal richtig was rein investiert, aber das war jetzt hier so ein Notnagel. Ja, aber mein Gott, wir gehen ja nicht für die Post-Credit-Scene ins Kino, ne?
Nein, das tut man nicht. Gut, Freunde, aus die Maus, Schluss mit lustig.
Spider-Mo, dann mach mal einen Sack zu.
Spider-Mo.
Das wird ever a Spider-Go. Auf jeden Fall hat er Radioactive Blood. So, fertig.
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Also, tschüss, danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss, ciao und...
Goodbye. Wir sind nur zu zweit, Mo, aber egal.
Ja, musst du den Rest halt auch machen. Das ist halt so. Das ist unser Ding, also musst du es machen.
Bleibt Spider-frei.
Ja, Spider-frei. Nice.
Good. Also ich meine die Weberknechte, die in der Ecke lauern. Aber bitte
die
nicht töten.
Leberknechte.
Die Leber, bitte nicht platt machen, sondern einfach nur, ne?
Ja.
Nett die Tür zeigen.
Tschüssi.
Ciao.